Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Episode, die mal wieder eine Interview-Episode ist. Von meinem heutigen Interviewpartner wird behauptet, er heiße mit Vornamen Auto. Tatsächlich ist sein Vorname wie meiner und er ist geschäftsführender Gesellschafter von Auto Weller, einer der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland, die im Jahr 1979 startete und deren Hauptquartier in Berlin ist. Mit Burkhard Weller spreche ich unter anderem über folgende Themen: wie er mit E-Mail-Flut umgeht, wie er seine Neugier erhält und welche Ideen er für die Zukunft hat, wie er sich selbst fit hält und warum er eine wesentlich jüngere Führungsmannschaft aufgebaut hat und warum seine Autohäuser gerne solche Auszubildenden einstellen, die woanders gar keine Chance haben. Das Unternehmen Auto Weller ist übrigens auch einer der Kooperationspartner bei unserem diesjährigen Leadership Development Kongress, der am 20.09. in Osnabrück stattfinden wird. Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich grüße natürlich und bedanke mich, dass ich hier sein kann. Ich grüße Burkhard Weller. Hallo.
Ja, guten Tag. Hallo.
Stichwort, wo sind wir hier? Das ist ja bei mir immer so im Podcast, dass ich dann den Hörerinnen und Hörern versuche zu erklären, wo wir gerade sind. Wir haben eben noch über Akustikdecken gesprochen. Wir sind also in einem neuen Gebäude.
Ja, 2 Jahre ist das jetzt hier und das ist das Lexus Forum von Auto Weller in Osnabrück. Und wir haben hier wirklich mal nicht so das übliche Autohaus gebaut. Das war so, ist so ein bisschen eine Versuchskiste, die wir hier haben. Mhm. Da steht, passen ja gar nicht viele Autos rein. 6 Autos, dann ist Schluss.
Ist mir aufgefallen, genau.
Und aber darauf haben wir auch nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt, sondern wir haben eigentlich gesagt, warum kauft man denn heute noch ein Auto analog? Mhm. Was muss man dafür bringen, dass man das tut, dass man da gerne hingeht? Und haben gesagt, das ist bestimmt kein überdachter Parkplatz, wie eben viele Autohäuser, sondern wir müssen mal so eine Wohlfühlatmosphäre und nicht nur in irgendeiner Ecke, sondern im ganzen Autohaus haben. Das heißt, das muss ruhig sein, es muss überschaubar sein. Das heißt, ich muss den Augenkontakt halten können zu Mitarbeitern, umgekehrt die Mitarbeiter zum Besucher. Wir nennen sie auch extra Besucher und nicht Kunden, weil die meisten sind ja noch gar keine. Ja. Und wir nennen sie auch nicht mal Interessenten, sondern eben wirklich Besucher, weil wir sagen, vielleicht will der wirklich nur gucken. Mhm. Und findet irgendwie Lexus ganz komisch und dann mit einmal nicht mehr, wenn er hier denn sich wohlfühlt.
Ja.
Und das ist uns, nach 2 Jahren kann man das ja sagen, ist uns wirklich toll gelungen. Also Osnabrück ist ja eine überschaubare Stadt mit 160.000 Einwohnern, aber wir verkaufen hier die meisten Lexen in Deutschland. Also nicht in Hamburg oder in Berlin oder in München, sondern in Osnabrück. Und das, denke ich, spricht dafür, dass das Konzept aufgeht.
Ja, cooler Ort, auch sehr wertig, das kann ich sagen. Man kann es ja wahrscheinlich im Internet auch besuchen. Dann packen wir den Link in die Shownotes auch rein, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Zuseher werden können. Und dann passt das hier.
Ja, so haben wir zum Beispiel Reparaturannahme, heißt hier nicht Reparaturannahme, sondern Service Lounge. Sie haben da eben gesessen, man sitzt am Kamin.
Sehr angenehm.
Und wir haben auch festgestellt, dass gerade Kunden, die Autos gehobener Kategorie fahren, überhaupt gar keine Direktannahme mögen. Mhm. Die möchten nicht unter ihr Auto gucken. Ja. Im Übrigen wissen wir, dass heute unten alle Autos sowieso aus Plastik sind, weil alles abgedeckt ist. Man kann ja gar nichts sehen.
Ja.
Und das ist hier genauso, die Kunden sitzen am Kamin, haben auch Zeit. Auch das ist eine falsche Annahme, zu sagen, der Kunde hat nie Zeit. Mhm. Der Kunde hat nur keine Zeit, sie zu verplempern.
Ja.
Da geht's eben dem Kunden wie mir oder wie uns allen. Ich sage, wenn mir das Spaß macht, habe ich Zeit.
Ja.
Aber wenn das doof ist, wenn ich da irgendwo auf so einem Küchenstuhl sitze und es zieht auch noch von allen Seiten, dann will ich weg.
Ja. Das ist für mich eine spannende Sache. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Wir haben, vor 4 Jahren oder sowas zusammengesessen. Da haben Sie die ersten Pläne gezeigt. Wir haben Sie besucht, meine Frau und ich, in der Zentrale in Berlin.
Ja.
Und dann ging es darum, was sind denn räumliche Bedingungen, um genau solche Situationen auch zu gestalten? Und insofern schließt sich für mich der Kreis, war jetzt gar nicht so die Planung, sondern passt ganz gut auch zu unserem Podcast-Interview, gedeihliche Bedingungen, was ja auch für uns immer ein Thema ist, auch für Selbstführung. Hier ist es der Kunde, der sich wohlfühlt. Ich gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter davon genauso
positiv betroffen sind.
So. Wir haben keine Zeiterfassung mehr in diesem Haus. Weil wir es gar nicht brauchen, die Mitarbeiter sind hier und natürlich, wenn mal einer weggeht zum Zahnarzt oder um einzukaufen, dann muss er das tun. Aber in der Regel wird hier in dem Umfeld mehr gearbeitet als so mit Stechuhr, ich muss da jetzt hin und dann ist eigentlich Feierabend.
Ja.
Und wir haben das schon an einigen Stellen jetzt nachgezogen, in Detmold, in einem Autohaus und werden das jetzt Step by Step in allen Häusern. Wir haben extra eine Dame, meine ehemalige Assistentin, dafür herangezogen. Das heißt bei uns im Hause Steel and Style. Und die macht das jetzt Autohaus für Autohaus. Was machbar ist, wird dort umgesetzt. Immer aus der Sicht der Kundenbrille.
Ja.
Wie gesagt, du musst ins Autohaus genau durch die Tür, wo die Kunden kommen, du musst da parken, wo die Kunden parken, damit man schon dieses Feeling hat und sagt, ja, ich habe keinen Parkplatz gefunden, wo ist denn eigentlich der Eingang?
Leibhaft.
Ist da ein Hinweis? Ja. Das ist irrsinnig, wie einfach das ist, wenn man sich die Kundenbrille aufsetzt, aber auch an wie vielen Stellen wir Nachrüstbedarf haben, das ist auch enorm.
Jetzt sind wir natürlich schon mitten in unseren Themen drin. Ich hatte mir mal so schön aufgeschrieben auf meinem Merkzettel, dass ich erstmal von dem Thema wirksam handeln durch Selbstführung, also vom neuen Buch, ausgehen wollte und Routinen eine Rolle spielen. Vielleicht kann ich da ja mal versuchen anzuknüpfen, in den Faden auch des Interviews zu kommen. Routinen, Stichwort. Gibt es eigentlich bei Ihnen, Sie haben ja nun mehrere Autohäuser, vor allen Dingen im norddeutschen Raum, was ich auch versucht habe, zumindest kurz darzulegen in der Einleitung hierzu. Sie sind viel unterwegs. Ich freue mich trotzdem immer, dass ich recht schnell von Ihnen Rückmeldung bekomme. Offensichtlich packen Sie das zwischendurch. Haben Sie Routinen oder ist jeder Tag komplett anders, auch im Sinne von Selbstführung?
Nein, ich habe schon Routinen. Das ist so. Also wenn ich wirklich morgens hocke ich schon gerne erst am Schreibtisch, also so 8:15 geht's los. Und dann arbeite ich in der Regel ab, was so reingekommen ist, wobei ich habe weder einen Mailberg, weil ich Mails sofort beantworte. Also das kann einer gut finden oder auch nicht. Mir macht das überhaupt nichts aus, auch am Wochenende. 3-4 Mails, die reinkommen, sofort zu beantworten, weil ich habe sie aus dem Kopf.
Ja.
Ich habe sie beantwortet. Entweder habe ich sie weitergeschickt an irgendeinen, der das besser beantworten kann als ich. Und habe aber beide in CC, sodass jeder weiß, die werden jetzt irgendwie am Montag auf mich zukommen.
Ja.
Das ist sicherlich für den, der eine Anfrage hat oder auch eine Beschwerde, ist es da wird sofort reagiert. Muss dann natürlich auch sofort nachreagiert werden, zumindest ab Montag. Und mir macht das wirklich überhaupt nichts aus. Ich habe auch mein Handy immer an und meine Handynummer steht auf meiner Visitenkarte und jeder, der meine Handynummer hat, kann sie auch weitergeben und es klingelt nicht übermäßig.
Ja.
Die Leute sind sehr, sehr vernünftig. Bei mir ruft sonnabends abends um 10 keiner an und sagt, der Ölwechsel war zu teuer oder
so. Haben Sie die Leute erzogen? Ich meine, es gibt ja nur eine Menge Autohäuser, also oder strahlen Sie das aus? Wo kommt das her? Das muss ja auch.
Ich glaube, das ist einfach verblüffend, wenn man das, wenn man das eben nicht als Last sieht, sondern einfach sofort darauf antwortet. Und wenn es ein Kunde ist, kann es gar keine Last sein, weil von dem leben wir. Also von keinem anderen. Und gerade dann, wenn es eine Reklamation ist, muss es ganz schnell gehen, weil sonst haben wir ihn vielleicht nicht mehr.
Ja.
Also insofern, das ist einfach, ich habe fast gesagt, das ist angeboren, aber das ist, habe ich mir sicherlich auch anerzogen, weil wir auch festgestellt haben, die Reklamation wird eigentlich erst eine unangenehme Reklamation, wenn man sich nicht meldet. Die Reklamation erst ist ja nur so mal, ich habe da mal was und können sich mal drum kümmern.
Ja.
Und in dem Moment, wo man sich eben sofort drum kümmert oder zumindest einen Hinweis gibt, wir kümmern uns, dann ist die ganze Luft raus. Lässt man es aber liegen, weil man sagt, ach, das erledigt sich schon. Oder das macht der oder der. Ja, dann wird es eine Reklamation. Dann staut es sich auf. Und das hat erleichtert mir die Aufgabe, indem ich wirklich sage, ich reagiere sofort. Telefonate sowieso, klar. Aber auch auf E-Mails, auf SMS, auf WhatsApp. Da kriegt von mir jeder für manchen verblüffend schnell eine Antwort.
Ja, das wäre ein Ritual zu sagen, ich habe es mir angewöhnt, das relativ sofort zu bearbeiten, dann ist es weg, aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist es adressiert. Die andere Geschichte, neugierig gefragt, Wie kommen Sie in den Tag? Gibt es da Rituale, dass Sie sagen, also für mich ist wichtig, keine Ahnung, morgens meine Kniebeugen zu machen?
Ja, gut, ja, ich mache jeden Morgen Sport tatsächlich, ja. 16 Minuten.
Okay.
16 Minuten, das sind 300 Armcurls, 100 Liegestütz und 140 Sit-Ups. Mhm. So, da habe ich mich langsam rangetastet, um Gottes Willen, das war kein Start von 0 auf 100, ja. Sondern da habe ich langsam angefangen vor 3 Jahren, genau, als ich 60 war und bin zu einem Freund in Berlin in ein 5-stöckiges Haus ohne Fahrstuhl und kam oben an und war aus der Puste. Da gesagt, das passiert hier nicht mehr, das wird jetzt ab heute geändert. Ich bin immer schon ein bisschen gejoggt am Wochenende, so zweimal, mindestens eigentlich dreimal die Woche. Aber wie gesagt, das offensichtlich reicht das nicht, du musst noch mehr machen.
Ja.
Und jetzt mache ich wirklich, ich behaupte, 350 Mal von 365 Tagen Sport morgens. Okay. Also wirklich nur, wenn ich jetzt verschlafe und ich muss einen Flug kriegen, ja, dann sage ich, das setze ich jetzt nicht aufs Spiel. Mhm. Aber sonst mache ich das wirklich. Und das hilft mir. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich kann 6 Stunden im Auto sitzen, wo ich sonst ausgestiegen bin, habe mich in alle Richtungen gebogen und gerade gereckt. Ich soll das nicht mehr. Das Muskelgerüst ist ein ganz anderes. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Und es tut nicht weh. 15, 16 Minuten ist ja nichts.
Ja.
Deswegen muss man nicht früher aufstehen oder so. Das ist einfach ein bisschen Disziplin. Und sagen, das machen wir jetzt.
Zeit. Ja. Naja, gut, und man kann das natürlich auch auf sein eigenes Maß anwenden. Ich kann Liegestütze machen und die Füße hinten auf dem Geländer haben. Ich kann aber auch mich oben auf das Geländer lehnen und da die Liegestütze machen.
So fängt man an. Ja.
Genau, das ist auch der Punkt, was ich zumindest merke im Coaching immer. Leute, findet das raus, was wirklich zu euch passt. Ja. Und orientiert euch nicht am Falschen, sondern an euch selbst. Also das wäre ein Aspekt. Gibt es etwas Ähnliches? Ich erinnere mich, dass ich einige Leute interviewt habe. Sie waren ja auch damals bei meinem ersten Buch dabei, unter den 61, dem berühmten 61, können wir jetzt im Nachhinein sagen, die besonders Abendrituale auch hatten. Götz Werner zum Beispiel, DM-Drogeriemärkte, der Gründer, der hatte abends so ein Ritual, dass er immer den Tag nochmal Revue passieren ließ, um dann zu sagen, ich bin dafür dankbar und dann kann man auch besser einschlafen. Gibt es sowas?
Ja, das habe ich eigentlich nicht. Nein, ich lasse das abends so von mir abfallen und beschäftige mich abends auch wirklich überhaupt nicht mehr mit dem, was am Tag gelaufen ist. Also da bin ich eben anders gewickelt, wenn ich nach Hause komme, ob in Osnabrück oder in Berlin, dann ist es eigentlich schon mit dem Weg hin zur Wohnung, schneide ich das ab, steige ins Auto und dann überlege ich, was mache ich heute Abend noch, gehe ich zum Sport oder treffe ich Freunde oder geht man einfach mal so los in der Hoffnung, man fällt über irgendwen und trifft den. Aber dass ich da noch denke, ja, wie war der Tag und kannst du morgen daran anknüpfen oder das machen? Nö, das mache ich nicht, das mache ich am nächsten Morgen. Das kommt mir beim Sport morgens. Da denke ich, wie geht's jetzt in den Tag? Was hast du heute vor dir und was muss abgehandelt werden? Und sehe eigentlich auch immer zu, dass ich meine festen Termine bis 15 Uhr durch habe.
Okay.
Und dann eigentlich mehr so in den Auslaufmodus gehe und dann auch Zeit habe, mich mit Mitarbeitern zu unterhalten, länger zu telefonieren, ohne den Druck zu haben, ach, da hast du noch um 16 Uhr einen Termin, um 17 Uhr hast du den nächsten und um 18 Uhr noch einen. Das mache ich eigentlich nicht.
Ja, was aber auch bedeutet, dass Sie wahrscheinlich gelernt haben, irgendwo ihre innere Uhr optimal auszunutzen. Also viele Leute haben um 15 Uhr so einen Punkt, wo man sagen kann, ich kann da eher kreativ sein, ich kann mich entspannen, ich kann mich auf die Mitarbeiter einlassen, sowas.
So ist es, ich bin kein Abendarbeiter. Es gibt auch ganz viele, die können bis abends 22 Uhr, haben die noch klare Gedanken. Ja. Das habe ich nicht, das hatte ich wirklich auch, als ich jünger war, nicht? Das habe ich immer miterlebt, damals auch bei Kollegen, die dann gesagt haben, ja, da setzen wir uns nachher zusammen um 19 Uhr, dann haben wir Ruhe, da klingelt kein Telefon. Da habe ich gesagt, ja, aber das... Ich sage, ja, 19 Uhr, dann aber eine halbe Stunde reicht nicht, weil um 19.30 Uhr plane ich meinen Abend. Und um 21.30 Uhr will ich auch nicht mehr essen, das will ich eigentlich um 20 Uhr erledigen. Ja. Also ich habe mehr so den Auslaufmodus und dann fangen wir lieber morgens eine halbe Stunde früher an, das macht mir gar nichts.
Ja.
Aber da der Nachtmensch bin ich definitiv nicht.
Ich stellte das fest, auch gerade in der Arbeit an meinem Buch, eben genau diese innere Uhr, diese chronobiologische Selbsterkenntnis, wenn man so will. Also wie ticke ich tatsächlich und wie funktioniere ich am besten? Würde heißen, Sie haben es an sich selbst gelernt und Sie setzen es einfach auch um. Vermute natürlich auch Kraft Amtes, wenn Sie als Inhaber dann sagen, so, das ist jetzt der Punkt. Nun gut, lassen Sie es den anderen Leuten frei, dass Sie sagen, teile dir selbst deine Zeit ein.
Ja. Ja, also wir haben in der gesamten Führungsmannschaft gibt es jetzt keine ganz festen Zeiten, bis dann und dann muss das sein oder das muss jeder selbst einteilen. Und genauso wie wir zählen keine Urlaubstage, das muss jeder selber wissen. Der eine hat mal vielleicht in einem Jahr extrem wenig Urlaub, dann muss er sich das auch einteilen, dass er im nächsten Jahr eben dann auch sieht, dass er das wieder aufholt, weil wir wissen alle, das Leben ist nicht unendlich und da gibt es auch noch viele Dinge neben dem Beruf, die man durchaus pflegen muss. Und gerade erst recht, wenn man Familie hat oder die keine Familie haben, haben aber ja zumindest Freunde.
Ja, oder und sollten
die muss man haben. Pflegen.
Genau, ja. Wenn die nicht schon weg sind. Genau. Stichwort Ausgleich, das hatte ich auf meinem Zettel stehen. Was ist bei Ihnen besonders hilfreich, um sich selbst abzukoppeln von Ihrem Tagesgeschäft? Ich erinnere mich, dass Sie natürlich auch segelten.
Ja.
Und dass das immer ein wichtiger Punkt war, auch um wirklich dann eben auf dem Wasser zu sein und weg zu sein. Ich weiß nicht mehr genau damals, als wir uns darüber unterhalten haben. Ich habe das so gespeichert, aber ich glaube, das habe ich mir zusammengereimt, dass Sie Ihr Telefon mal irgendwann über Bord gehen lassen haben. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Stimmte das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Das würde mir heute aber auch nicht mehr passieren, weil ich habe ja auch einen Ausknopf.
Okay. Das ist billiger als
Aber auch das ist ein Erziehungsprozess, dem man sich selbst aneignen muss. Und das habe ich auch gelernt. Also ich habe auch beim Segeln, was ich immer noch wirklich in der Sommersaison zumindest sehr häufig mache, habe ich trotzdem mein Handy dabei. Aber es stört mich auch nicht, weil ich genau aus dem Grunde, was ich eben schon mit den Mails gesagt habe, ich möchte überhaupt nicht zurückkommen und möchte irgendwie einen Stapel Papier oder heute hat man kein Papier mehr, aber einen Stapel Mails haben, die ich abarbeiten muss oder eine Telefonliste, die ich abtelefonieren muss. Das genau würde mich stressen.
Ja.
Während dieses eine Telefonat, wenn ich da am Steuer stehe, stört mich überhaupt nicht. Und nochmal, ich muss ja nicht rangehen. Ne?
Genau.
Okay. In der Regel kann man ja sogar sehen, wenn man es gespeichert hat, wer es ist und sagt, ja, da gehe ich ran und den lasse ich, da rufe ich nachher mal zurück.
Ja. Ja. Sie kommen damit klar. Ich kenne Leute auch wiederum aus Coaching-Situationen, die diese Umschaltung nicht schaffen. Also die haben dann so eine innere Stresssituation, dass sie denken, boah, was könnte das sein? In dem Moment, wo es klingelt, geht das Kopfkino an.
Nee.
Sie machen nicht den Eindruck, als ob das bei Ihnen das geht überhaupt nicht.
Nein, ja. Und selbst wenn ich mit meiner Familie früher und heute mit meiner Frau im Urlaub bin, weil dann habe ich natürlich nicht tagsüber das Handy dabei oder nicht mit am Strand, dann habe ich einfach abends so 20 Minuten wo meine Frau im Bad ist, die braucht die ja länger als ich. Und da sage ich, na gut, gucke ich mal eben durch und mache das. Aber in dem Moment, wo sie da rauskommt, dann sagen wir, gehen wir mal zum Essen und dann kann ich das auch wieder weglegen.
Ja.
Also jetzt muss ich allerdings ja auch dazu sagen, unser Unternehmen hat 2000 Mitarbeiter, da muss man sich jetzt als Einzelner auch nicht so wahnsinnig wichtig nehmen. Also es sind ja auch alle irgendwie dabei und arbeiten zu oder arbeiten ab.
Ja.
Und ich bin auch nur ein Rädchen in der Mühle. Und er muss dann wirklich sagen, muss ich da nicht so wichtig nehmen. Also die Arbeit machen auch andere. Und auch das muss man sich vor Augen führen, wenn ich morgen aus dem Flugzeug falle, dann gibt es ja den Laden weiter. Da gibt es ja Leute, die führen den weiter und vielleicht besser, als ich das mache.
Ja, hoffen wir, dass wir das so zumindest nicht erleben. Ja. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite, um überhaupt so sich selbst organisieren zu können, braucht es einen Unterbau, braucht es Kollegen, braucht es sowas wie eine Führungsgruppe, das erinnere ich mich aus damaligen Gesprächen schon, dass sie den Leuten einfach auch einen sehr großen Freiraum einräumen oder sie sich gegenseitig auch
einräumen. Ja, wollte ich gerade sagen, wir uns gegenseitig. Und ich glaube allerdings, das ist natürlich ohne Zweifel auch eine Altersfrage, in dem man natürlich auch früh genug vorbauen muss und muss sagen, wenn ich dann irgendwann mal deutlich kürzer treten will, ich meine, man macht sich ja selbstständig, damit man nicht von jetzt auf gleich in die Rente muss, sondern dass man da so rausgleiten kann. Das ist ja, das tut nicht so weh. Und man kann immer noch wieder mal einen Tag mehr machen und dann sagen, ja, aber jetzt scheint die Sonne so schön, das fahre ich da nicht hin, das sollen jetzt mal die anderen machen. Und darum habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass unsere Führungsmannschaft mindestens 15 Jahre jünger ist als ich. Okay. Da habe ich immer gesagt, wenn ich dann irgendwann mal sage, so Mitte 60, also von Montags bis Freitags werde ich mich jetzt nicht mehr sehen.
Ja.
Allemal nicht, wenn schönes Wetter ist. Bei strömendem Regen habt ihr vielleicht Pech, da komme ich dann doch wieder.
Täglich.
Täglich. Aber und das muss ich wirklich sagen, das zahlt sich heute aus. Also ich bin, und das habe ich ja schon seit meinem 40. Lebensjahr gemacht, da waren die eben 25. Und da bin ich in der Branche sehr häufig hochgenommen worden, weil es dann immer hieß, da kommt Weller mit seinem Jugendforsch. Mhm. Und als ich 50 war und die waren 35, da wurde ich dann schon gefragt, sag mal, wer ist denn das? Ich sage, Jugendforsch.
Mhm. Jugendforsch, ja. Genau.
Und heute ist es tatsächlich so, dass unsere beiden Geschäftsführer sind, der eine ist 21 Jahre da, der andere ist 22 Jahre da. Unsere Prokuristen sind 15, 18 Jahre da. Also insofern, das ist schon auch eine wichtige Sache, um so eine gewisse Gelassenheit leben zu können.
Mhm. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn wir jetzt uns in 10 Jahren wieder treffen. Mhm. Ich weiß nicht, an welcher Stelle, nehmen wir mal an hier. Was wären dann Projekte, wo Sie sagen, da habe ich mich immer schon drauf gefreut, das könnte etwas sein, da habe ich jetzt Bock drauf?
Also ich, Herr Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe in meinem Leben viele Dinge ausprobiert und gerade mal so vorletzte Woche Revue passieren lassen. Hat davon eigentlich geklappt und was nicht? Eigentlich hat immer nur Auto geklappt. Mhm. Alles andere. Ich will die Erfahrung nicht missen. Den Verlust, den wir hier und da gemacht haben, den könnte ich sehr gut vermissen. Aber das ist eben so, das Lehrgeld muss man zahlen. Aber wir haben uns versucht im Bootshandel. Wir haben damals, als vor gut 20 Jahren das Internet aufkam und wir alle gedacht haben, um Gottes Willen, der Autohandel wird überflüssig, haben wir uns auf den Internethandel gestürzt. Und hinterher haben wir gemerkt, jedes Autohaus hat einen Internethandel. Was ja schön war, aber wir brauchten den Internethandel nicht mehr separat, sondern so. Das hat viel, viel Geld gekostet. Aber am Ende war es eben auch eine gute Erfahrung. Mhm. Und trotzdem muss ich wirklich sagen, also Auto können wir, kann ich und ich würde da gerne bei bleiben. Aber auch der Autohandel verändert sich. Mhm. Eingangs über dieses Autohaus gesprochen. Wir denken jetzt zum Beispiel ganz aktiv darüber nach, das wird noch dieses Jahr passieren, dass wir in irgendeiner Innenstadt einen Innenstadtstor machen. Mhm. Weil wir festgestellt haben, früher war Samstag der stärkste Tag, Verkaufstag und auch Besuchstag. Heute ist es der schwächste. Mhm. Woran liegt es, wenn wir heute, ganz einfach, wenn wir heute in die Stadt fahren, wenn ich sage, früher ist es 15 Jahre vielleicht her, vielleicht nicht mal, vielleicht erst 10. Die Städte sind so attraktiv geworden, dass bei normal, also wenn es nicht in Strömen regnet, bei normalem Wetter, sind die Städte rappelvoll. Da steht man ja vor jedem Parkhaus Schlange, bis man reinkommt. Und wenn man in die Stadt geht, dann sieht man, die Leute sind vergnügt, die kaufen ein, die essen eine Bratwurst, die essen Eis, die stehen irgendwo an der Kaffeetheke, die treffen sich, da sieht man Nachbarn, da sieht man alte Freunde. Das ist ja wirklich so, der Samstag ist so eine, ich schlür da mal durch die Fußgängerzone, treffe ich schon einen.
Ja.
Und unsere Autohäuser sind samstags verwaist. Also früher haben sich die Verkäufer darum geschlagen, wer samstags Dienst haben darf. Heute schlagen sich darum, wer samstags frei hat.
Ja.
Und darum habe ich gesagt, ja gut, wenn die Kunden nicht, wenn die Leute oder die Besucher, die Interessenten nicht zu uns kommen, dann müssen wir zu ihnen gehen. Und darum werden wir das ausprobieren. Und das darf eben um Gottes Willen kein Mini-Autohaus sein. Sondern das muss eben ein Store sein, entweder mit irgendeiner anderen Marke, mit irgendeinem Modelabel, mit irgendeinem Foodlabel, also irgendwas zusammen, wo ich nicht wegen des Autos reingehe, sondern sage, oh, guck mal da, die haben da eine südafrikanische neue Kaffeebohne, lass uns mal probieren. Und ganz nebenbei steht da eben ein schickes Mini-Cabrio oder so, das ist ja süß.
Ja. Ist das dann ähnlich, wie wir das war gerade wieder in Hamburg, da haben an der Binnenalster von Mercedes?
Sowas. So zum Shop. Beispiel, wobei mir das immer noch zu viel Auto ist.
Ja, sehr dicht an der Marke.
Ich würde das Auto nicht so in den Vordergrund stellen, sondern wirklich nur so, das muss da so nebenbei sein.
Ja, das stelle ich mir auch spannend vor, weil das kann man auch die nächsten 10 Jahre ja solche Experimente noch machen. Und ich hatte ja auch Mike Mayre fürs zweite Buch, der auch für Mini-Gestaltung gemacht hat, im Interview gehabt. Und wenn ich mir vorstelle, solche Leute da ranzulassen an solche Projekte, dann gärt da ja was und dann passiert ja was Neues. Ja. Das kann ja auch was mit Kunst zu tun haben.
Und das wollen wir, so what? Ich glaube auch, dass es durchaus wechseln kann. Mhm. Dass das nicht jetzt 5 Jahre das Gleiche sein muss, sondern dass das wechseln muss. Und das zum Beispiel, wo Sie sagen, was macht man denn vielleicht demnächst, wenn man nicht mehr jeden Tag zur Schicht geht? dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich eben durch Einkaufsmalls wandere. Habe ich früher schon gemacht, um immer zu gucken, was macht eigentlich der Einzelhandel? Der Einzelhandel ist ja, der ist ja pfiffiger als wir.
Ja.
Das sieht man ja da schon, das sieht man schon daran, der Einzelhandel dekoriert mal mindestens alle 4 Wochen, eigentlich alle 14 Tage, das Schaufenster um. Und so manchen Autohandel sehen, dann hängt da noch das Plakat vom Vormodell.
Jo.
Und da muss man wirklich sagen, das kann natürlich nicht sein. Ich meine, ich hoffe mal, dass das nicht bei uns so ist. Aber auch da sind wir zu statisch. Das dauert alles zu lange, bis man mal was umstellt. Man muss nicht immer warten, bis die neuen Fliesen reinkommen, sondern was da draufsteht. Also wenn es nach mir ginge, das ist manchmal schwer durchsetzbar bei den Herstellern, dann würden wir im Innenraum eines Autohauses nur Messebau machen. Nur aus Pappmaché und aus Rigips und Stoffen und dass man das wirklich problemlos nach 2 Jahren wegwerfen kann, ohne zu sagen, oh Gott, das hat ja so viel Geld gekostet. Wenn man einfach sagt, ja, das kostet 30.000, 40.000 Euro und dann muss das nach 1,5 Jahren schmeißen wir es auf den Müll. Dann ist das unten angefault von der Wischkante. Hat man 3-mal übergestrichen, dass man sich sieht und jetzt geht es nicht mehr. Jetzt reißen wir es weg. Damit der Kunde auch immer wieder was Neues hat, weil ich mir sage, warum muss ich in ein Autohaus? Was will ich da? Die Autos stehen ja auch alle schon draußen.
Ja, wir hatten uns auch darüber unterhalten, als Sie damals mir die Pläne gezeigt haben, auch für dieses Gebäude, darüber, dass ja auch Möglichkeiten sind mit der Tankstelle nebenan, dass Leute da hinkommen und das auch zum Third Place nehmen. Also eben nicht zu Hause arbeiten, nicht in der Firma arbeiten, sondern dann in solchen Zwischenräumen arbeiten. Ich habe eben am Kamin gesessen, wenn sie nicht pünktlich gekommen wären, ich hätte mich da auch noch länger vergnügen können und ich hätte auch in meiner Kladde schreiben können oder ähnliches dabei. Lösen sich die Grenzen dann damit auf, auch mit so einem Modell, wie Sie es beschrieben haben, in der Innenstadt? Das wirkt ja so. Ne?
Ja,
dass man sagt, da würde ich zum Beispiel gerne arbeiten. Oder? Ja. Da trifft man dann Leute wie in Hamburg.
Da trifft man Leute, da verabredet man sich und das soll so ein Treffpunkt werden. Wie es im Prinzip, sage ich mal, auch hier schon manchmal ist. Wir haben zum Beispiel hier eine ganz feste Vertretertruppe, die treffen sich jeden Freitagmorgen hier. Die kostet auch der Kaffeeindex.
Darum, ja.
Davon fährt keiner Toyota oder Lexus. Ja. Das sind alles Audis und VWs und BMWs, die da vor der Tür stehen. Aber wir finden das natürlich ganz toll, weil die ja uns nur positiv kennengelernt haben. Die werden nichts Böses über uns erzählen. Selbst wenn die selbst vielleicht, weil sie irgendwie eine Firmenpolicy haben, die Japaner nicht fahren sollen, nicht dürfen, nicht können. Aber trotzdem werden sie bei uns was Nettes berichten am Kaffeetisch.
Das leitet über, aber eigentlich habe ich die Antwort schon bekommen zu der Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie halten Sie eigentlich Ihre Neugier wach? Also ich kenne Sie so, dass dass Neugier auch ein zweiter Vorname bei Ihnen ist. Also wir teilen ja den Vornamen, Neugier passt irgendwie bei mir auch. Wie halten Sie das wach? Also man könnte sich ja jetzt auch an den Erfolg gewöhnen, aber anscheinend ist das bei Ihnen keine Gefahr.
Nö, also der Erfolg bleibt ja eigentlich auch nur treu, wenn man eben wach bleibt. Also doch, das haben wir, das sehen wir ja immer wieder, wenn wir also dadurch, dass wir nicht einen Laden haben, sondern eben 40 Filialen oder 41 Filialen und jeder ist ein bisschen anders, sieht man schon den Unterschied bei den Neugierigen, bei den Wachen. Die sind eben immer vorne. Und dann gibt es durchaus Erfolgreiche und auch sehr Erfolgreiche, die aber, ich will gar nicht mal sagen, dass sie sich auf ihrem Erfolg ausruhen, das unterstelle ich denen gar nicht, sondern dass die ihren Erfolg auf der Linie versuchen weiterzuschreiben. Und wir wissen aber alle, dass das nicht unendlich geht. Das geht über einen Zeitraum X. Das kann sogar sehr lange sein. Das kann sogar im Extremfall, der Automobilhandel zumindest in der Vergangenheit war ja sehr langsam, kann das 10 Jahre sein. Dass 10 Jahre dieses Rezept, so wie der das führt, geht es weiter. Mit einmal ist es vorbei. Und dann habe ich gerade einen Vortrag drüber gehalten. Die Heroes von heute sind die Loser von morgen, wenn sie sich nicht verändern.
Ja.
Und die Gefahr ist eben ganz groß. Also gibt es eine Filiale, die ich im Kopf habe, die wirklich hervorragend performt, toll, die liefern jedes Jahr seit 7, 8 Jahren traumhafte Ergebnisse ab. Und trotzdem piesacken wir den und der kann es gar nicht verstehen. Er sagt immer, Weller, lass mich doch in Ruhe. Ich bin doch besser als die anderen. Ich sage, ja, noch und ich möchte gerne, dass es so bleibt. Mhm. Und damit es so bleibt, müssen sie sich jetzt verändern. Es ist schon spät genug.
Ja.
Alle anderen sind schon viel weiter als sie. Es hat nur noch keiner gemerkt.
Ja.
Aber irgendwann merken sie ihre Kunden.
Ist das ein Altersthema oder ist das...
Das ist gar nicht, das ist 50, das ist 15, 14 Jahre jünger als ich. Aber das ist natürlich sehr, das ist so eingefahren. Das haben sie, also der Autohandel ist da sehr gefährdet in eingefahrenen Schienen, weil man wirklich einfach sagt, ja, das war doch immer so, das geht doch. Und siehst du doch, es geht doch immer noch. Gucken Sie doch mal auf mein Ergebnis und gucken Sie die anderen doch mal an, die Sie da immer loben.
Ja,
ja, ich sage aber, irgendwann werden die Stühle getauscht.
Ja, und das macht knack. Also das scheint mir der Punkt zu sein. Es läuft ganz lange und dann macht es richtig knack. Ja. Und dann bricht es ab und die Leute sagen, wieso? Das kommt ich auch nicht sehen.
Ja, jetzt zum Beispiel, das ist, wir müssen heute nah am Kunden sein. Was heißt nah am Kunden? Das heißt, wir müssen dieses 24-7, das müssen wir einfach leben. Natürlich können wir nicht 24 Stunden da sein oder nicht 7 Tage, aber unsere Systeme müssen verfügbar sein. Ich muss am Sonntagnachmittag, wenn ich Langeweile habe als Kunde, dann sage ich, Mensch, ich muss mir mal angucken, in den nächsten 3 Wochen will ich zur Inspektion. Und dann will ich da einfach ein System haben, wo ich rein kann und will mir vielleicht auch sogar meinen Mechaniker aussuchen können, dass ich sage, ja, der hat ja am 21. Februar hat er noch 2 Termine frei, einen davon will ich haben. Ja. Dann habe ich genau meinen Herrn Werner, der immer in meinem Auto war und dem ich vertraue und der soll das wieder machen. Und da haben sie eben das hat mit Jung und Alt gar nichts zu tun, da haben sie die Leute, die den Schuss gehört haben, die sagen, ja, müssen wir haben. Und dann kommen die, die eben ein tolles Ergebnis haben und auch Erfolg haben und sagen, ja, was kostet das denn? Nein, das ist ja, ach, seid ihr verrückt? Mein Anteil sind 8.000 Euro, ne, das brauche ich nicht.
Ja.
Und dann sagen, ja, es kann sein, dass du das heute noch nicht brauchst, aber morgen früh brauchst du das. Mhm. Und dann bist du abgehängt, weil alle anderen das haben und du hast es nicht. Und das ist also so die Sache, die man wirklich, wo Sie eben gesagt haben, Neugierde, hat eben leider nicht jeder.
Wie kriegen Sie die richtigen Leute dafür? Also wahrscheinlich braucht es ja auch einen Mix von Leuten, die stillen, die ihre Arbeit machen, die ich übrigens sehr, sehr wertvoll finde. Ja, ich sage immer, wir haben eine Beschäftigungsreserve, die uns gar nicht so richtig bewusst ist. Das sind die stillen Mitarbeiter. Ja. Die Hosenträger nach vorne ziehen, die laut sind, die setzen sich in Szene, aber die Stillen, die kriegt man ja zum Teil nicht mit. Aber sie brauchen auch so einen Mix. Sie brauchen ja auch genau die Leute, die vielleicht sogar ein bisschen zu weit schießen, die man aber dann gerade mit diesen etwas konservativeren vielleicht gut auch in so einen Spannungsfall
kann. Ja, sowohl als auch. Und beide kommen in der Regel aus eigenen Reihen. Mhm. Also wir sind sehr ausbildungsstark. Die gerade heute Morgen noch an der Wand gehangen. Wir haben 21% Azubis, das sind 4% zu wenig. Wir brauchen eigentlich 25. Mhm. Ein Viertel haben wir immer gehabt. Im Moment hat das mal einen Absacker bekommen, aber dieses Jahr werden wir wieder 25% bekommen. Und daraus wissen wir ja auch, die bleiben ja nicht alle übrig. Mhm. Ein paar, da sind wir gegenseitig froh, wenn die Zeit endlich rum ist, dass man sich trennt. Aber das ist, sage ich mal, das sind die wenigsten, das sind so 20%. Dann haben wir 20-25%, die sich weiterbilden, die entweder ein Studium im Anschluss machen oder eine zweite Ausbildung. Mhm. Also bleiben schon nur 50% übrig.
Ja.
Und aus den 50% wissen wir ja auch, kann man auch nicht alle weiterentwickeln. Mhm. Das sitzt dann wieder auch vielleicht von den 50% nur 25%, also nur ein Viertel davon. Dann haben wir nachher eine Handvoll, die wir weiterentwickeln können und die wir teilweise auch sogar, die wir dann zum Studium schicken. Mhm. Und wir sagen, mach mal ein duales Studium, dann bleibst du uns erhalten. Ne? Wir gewöhnen uns nicht gegenseitig ab, sondern wir vertiefen die Arbeit. Aber du holst ja auch noch ein bisschen mehr theoretisches Wissen von draußen, nicht nur von uns.
Ja.
Dann stecken wir auch irgendwann wieder in der Sackgasse, wenn wir immer nur im eigenen Saft brauchen ja auch mal was von außen. Und das holen wir uns in der Regel von Hochschulen, aber über das duale Studium. Mhm. Das haben wir auch gemerkt, dass die reinen Studenten da auch nicht die richtigen sind, weil das dann wirklich Volltheoretiker sind, die zu uns kommen und dann gesagt, nee, ist es viel schöner, wenn wir uns auch über so 3 Jahre aneinander gewöhnen. Das ist natürlich auch traumhaft. Für beide Seiten, wo auch die andere Seite sagen kann, ja, ist auch gut, wenn es vorbei ist, da will ich nicht bleiben. Mhm. Oder aber eben, wo wir schon innerhalb des Studiums, was ganz häufig passiert ist, schon wirklich feste Aufgaben verteilen. Und gipfelte darin, dass wir tatsächlich mit dem mit der Abgabe des Masters wir den jungen Kerl mit 25 auch gleich zum Prokuristen gemacht
haben. Echt? Okay, cool. Das ist eine gute Geschichte. Den müsst ihr fast schon in eine Anzeige bringen. Ja. Es war mir auch mal aufgefallen, eine Anzeige, die ist aber schon ein paar Jahre her, glaube ich, wo sie auch die Leute aufgerufen haben, sich zu bewerben als Azubis, die eher eine zweite oder dritte Chance brauchen. Das fand ich auch sehr cool auch.
Irgendwie. Das ist ein Nebenhobby von mir. Angefangen haben wir damit in Berlin. Das Thema kennen wir alle. Rötli-Schule ging ja durch die Presse vor 10 Jahren. Ist schon 10 Jahre her. 2007 war das. 11 schon. Und kurz danach kam RTL auf uns zu und hat gesagt, können wir bei Ihnen im Autohaus so mit so einem Migrantenkind eine Szene drehen. Sie kennen das Rötli-Schule und hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, das können Sie schon, aber mir geht es eigentlich nicht darum, eine Szene in unserem Autohaus zu drehen, sondern wenn, dann müssen wir da irgendwie auch was draus machen und zwar nachhaltig.
Ja.
Nicht nur einfach so eine Szene, freut uns wunderbar, vielleicht haben wir das Glück, dass der Name einmal durchs Fernsehen huscht und dann ist ja, aber das ist nicht die Intention. Und daraus ist dann wirklich eigentlich ein Konzept entstanden. Wir haben das am Anfang Straßenkinder genannt, Wellers Straßenkinder. Haben wir dann nach 3 oder 4 Jahren geändert aufgrund der Azubis, die wir in dem Projekt haben, die gesagt haben, Straßenkinder ist negativ. Und jetzt heißt es Weller Chance. Und die Kriterien sind ganz einfach. Man muss Migrantenhintergrund haben, um sich zu bewerben. Man darf keinen Schulabschluss haben, egal welchen. Man muss schlecht Deutsch sprechen können. Und man kann strafauffällig geworden sein. Das ist kein Muss. Also man muss jetzt nicht irgendwo eine Handtasche
klauen. Nicht vorher noch mal was klauen, damit man dann
zulassen wird. Das wäre doof, ja. Aber man kann.
Ja.
Wir haben im Moment 10% unserer Azubis, also 44 Azubis. Haben wir immer gesagt, 10% von den Azubis sollten wir in diesem Projekt haben. Wir haben einen eigenen Sozialarbeiter eingestellt dafür, der diese 44 in verschiedenen Autohäusern betreut. Der fährt also rum. Haben viel gelernt dabei. Am Anfang haben wir blind angefangen mit 2, 3 Leuten. Das war eine volle Bruchlandung, weil das war eigentlich nur eine Idee, die ich im Kopf hatte, aber ich habe das gar nicht so vermittelt. Was wollen wir da, was haben wir damit vor? Also ich sag mal ganz einfach, da hat mich ein Azubi in Berlin, das war ja ganz toll, der hat mich zum Flughafen gebracht und so nach 2 Kilometern hat er gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich, sagen Sie mal, was wollen wir mit den Doofen? Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, okay, kann ich verstehen, dass Sie so fragen, aber wo wohnen Sie? Ja, in Zehlendorf. Ich sage, sind Ihre Eltern noch zusammen? Ja, sind noch zusammen. Haben Sie noch Geschwister? Ja, einen jüngeren Bruder, eine ältere Schwester. Ich sage, und sind die noch zu Hause? Ja, der Bruder ist noch zu Hause, Schwester nicht mehr, studiert irgendwo. Ich sage, und Großeltern gibt es auch noch? Ja, wohnen nebenan. So, ich sage, und Sie haben dann Zehlendorf, werden Sie auch sogar einen kleinen Garten gehabt haben und Sandkasten. So ging Ihr Leben los. Ich sage, und wissen Sie, wo die Kollegen, über die wir gerade sprechen? Ich sage, den einen, den er ganz besonders angesprochen hat, ich habe gesagt, der konnte abends nicht nach Hause, weil seine Mutter noch auf Schicht war. Der waren die Freier noch zu Hause. Ich sage, und der Vater hat nicht aufgemacht, weil er im Nebenzimmer stutzbesoffen war.
Ja.
Ich sage, im Übrigen sprachen beide kein Wort Deutsch. Und da hat er gesagt, ja, aber es hat uns niemand erklärt. Und da habe ich gesagt, Sie haben recht. Und dann haben wir das ganze Ding nochmal neu gestartet und haben gesagt, aber das müssen wir jetzt mal erst erklären. Und wir haben dann das Thema umgedreht. Wir haben gesagt, die Filialen, die das machen möchten, müssen sich bei mir bewerben. Ich will das auch.
Ja.
Nicht, du musst das machen, dann ist es auch wieder ein Rohrkrepierer, sondern ich will das auch. Und dann haben wir dazugelernt, dann mittlerweile arbeiten wir mit Kirchen zusammen, mit pensionierten Lehrern oder auch einfach nur mit einer Hausfrau, die hat die Kinder groß, der Mann arbeitet noch, Haus ist bezahlt und die sagt, was mache ich eigentlich? Die betreut jetzt 1 oder 2 Azubis, geht mit in die Schule, wenn es da Probleme gibt, setzt sich auch mal nach Feierabend nochmal mit denen hin und macht ein bisschen Deutsch. Und seitdem läuft das wunderbar. Abschlussquote sind wir über 70%. Und die machen, und wenn sie die Lehre abgeschlossen haben, ist das gleichzeitig auch der Hauptschulabschluss, kriegen auch dann einen Hauptschulabschluss bestätigt. Und die Chance dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt ist was ganz anderes als wenn sie sagen, ja, ich kann 40 Zigaretten am Tag rauchen und gar eine halbe Flasche Schnaps trinken.
Ja, also Respekt daraus auch dann wirklich durch Lernen so eine Art System gemacht zu haben, ja, wo man sagen kann, ja, da sind auch andere dran beteiligt und das trägt sich jetzt, es funktioniert. Ja. Das hat für uns auch einen ökonomischen Nutzen
sicher. Ja, ja, also natürlich für uns insgesamt, aber auch für uns selbst muss ich wirklich sagen, wir haben die ersten sind fertig, logischerweise, die arbeiten auch noch bei uns und es sind total loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend Jungs, klar, Werkstatt ist natürlich da kopflastig. Aber wir haben auch in Hamburg und Bad Homburg haben wir auch kaufmännische Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben in Leipzig jemanden eingestellt über diese Schiene, keiner wollte ihn haben, ein Russe. Und nachdem der so ein halbes, dreiviertel Jahr da war, die Deutschkenntnisse besser wurden, war der einer der besten Schüler, einer der besten Mitarbeiter oder Azubis bei uns und ist als Sachsen-Landessieger durch die Prüfung gegangen.
Ja, toll. Aber solche Geschichten sind klasse. Denn das kuppelt ja auch die Selbstführung der Leute wieder an. Ja. Dass man sagt, die kriegen auch wieder Mut, die haben eine Würdigung, die haben eine Rückkopplung,
sowas. Und wir merken auch, dass unsere Mitarbeiter finden das gut. Mhm. Die finden, das kann man natürlich auch schön zu Hause erzählen. Und auch unsere Kunden, also unsere Kundschaft erkennt das auch an, zumindest das Gros, die sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, was ihr da macht.
Ja.
Und die Filialleiter, die das machen immer noch nicht alle. Es sind vielleicht noch 4, 5 Filialen, die es nicht machen. Aber die Filialleiter, die es machen, sind stolz wie Bolle.
Mhm. Toll, finde ich gut. Vielleicht zur Abrundung die Frage auch, unser Oberthema ist ja immer Wirksamkeit und Selbstführung. Zur Abrundung nochmal die Frage, wenn wir jetzt andere unternehmerische Menschen haben, das müssen ja nicht nur Autohäuser sein, das kann ja überall gibt's Leute, die einfach auch sagen, ich will mehr machen als der Durchschnitt. Was raten Sie denen, damit sie auch solche Ideen ausbrüten, damit sie neugierig bleiben? Gibt es da ein, zwei Dinge, wo Sie sagen, haltet das im Auge oder macht euch zur Regel, morgen Sport zu machen? Oder was wären so Auslöser, wo Sie sagen, das tut offensichtlich zumindest den Leuten, mit denen Sie arbeiten, den Führungskräften, die Sie aufgebaut haben, das tut denen gut?
Ja, doch, das ist auch eine Führungskultur, die wir haben. Einmal natürlich, ja, wir achten schon drauf, dieser blöde Spruch trifft immer noch zu, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Mhm. Also wenn mir dann ein 25-Jähriger mit 25 Kilo Übergewicht entgegenkommt, dann sprechen wir auch drüber. Mhm. Dann müssen wir auch sagen, Junge, du musst was getan werden. Mhm. Du hast auch, darf man nicht tun, ich weiß das, aber wir sind da ziemlich, ziemlich brutal und sagen, das wird deine Karriere ja nicht unbedingt befördern. Ich weiß, dass man dem einen oder anderen sicherlich mit weh tut, aber vielleicht hilft es auch tüchtig.
Ja.
Und auch das haben wir schon festgestellt. Und das nächste ist auch, und das gehört zur Unternehmenskultur, wir feiern gerne. Wir feiern gerne mit unseren Mitarbeitern und allesamt und wirklich häufig und nicht nur mit Kunden, sondern auch mit Mitarbeitern. Wir haben gesagt, wir können Kundenevents nur machen, wenn wir auch Mitarbeiter-Events machen. Sonst weiß ja der Mitarbeiter gar nicht, was soll ich denn mit meinem Kunden machen.
Mhm.
Ja, also müssen wir ja erstmal den ersten Schritt machen und sagen, wir machen Mitarbeiter-Events. Also mal mindestens pro Betrieb 6, 7 im Jahr. Also das ist schon
eine ziemlich hohe Quote.
Das ist schon viel, ja. Und dann haben wir immer noch übergeordnete, wir machen Wettpaddeln auf der Dame und fragt mich der Teufel was. Und also das sind auch schon immer Gruppenangelegenheiten. Und das ist meiner Meinung nach eine wichtige Sache, weil da der Austausch fernab von der Arbeit läuft. Mhm. Aber natürlich geht es doch um die Arbeit. Mhm. Wenn Arbeitskollegen zusammen sind, sprechen sie ja in der Regel nicht über das Züchten von Hamstern.
Ja.
Das ist ein Nebenprodukt, das muss auch laufen, damit der Kopf freikommt. Aber eigentlich wird auch auf solchen Events schon immer wieder über die Arbeit gesprochen und so, wie machst denn du das eigentlich? Und sag mal, wieso läuft denn das bei dir eigentlich besser?
Ja.
Und da kommt eine ganze Menge bei raus. Ohne Tagesordnung, ohne zu sagen, wir machen da jetzt so ein großes Meeting, sondern wir wirklich sagen, das muss ein ganz kleiner Arbeitspart sein und ein großer Freizeitpark. Und was genauso wichtig ist, das machen wir erst, muss ich auch zu unserer Schande gestehen, das machen wir erst so seit 7, 8 Jahren. Wir zeichnen aus. Mhm. Also diese Award Money.
Mhm.
Ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gewehrt, habe gesagt, mein Gott, jeder kriegt für jeden Kram irgendeinen Preis.
Ja.
Und Ja, aber da muss ich mich korrigieren. Das ist es. Mhm. Dieses Gegröle im Saal, wenn Arbeitskollegen nach oben kommen und kriegen Pokal für die geringste Reklamationsquote, für die effizienteste Ausschöpfung der Arbeit und. Mhm. Und das ist unglaublich, wie die ganze Mannschaft da mitfiebert. Erst habe ich immer gedacht, wenn wir da einen rausheben und der andere ist so ein Stück nur daneben. Mhm. Aber da muss man es sportlich sehen. Das ist beim Sport auch so. Es ist immer nur ein Erster im Ziel. Ja. Der Zweite ist, was weiß ich, eine Hundertstelsekunde dahinter und ist trotzdem Zweiter. Ja. Den Namen, wir kennen alle noch Marc Spitz mit seinen sieben Goldmedaillen und ein Zweiter. Mir fällt da nicht ein, ich weiß es nicht. Nee. Und er war wahrscheinlich nur ein Müh dahinter.
Vermutlich, ja. Das heißt, das trägt natürlich auch zu einer bestimmten Kultur dabei. Und wenn es nicht den gegenteiligen Effekt hat, dass die anderen sagen, ich habe verloren, sondern ich hätte auch gewinnen können. Okay, das finde ich ganz beruhigend, denn wenn es jetzt nicht so amerikanisiert ist, sondern wenn es dann die norddeutsche Variante ist, dann scheint es ja zu funktionieren.
Ja.
Gibt es noch was Sie eine Führungskraft, vor allen Dingen einer solchen, die vielleicht jetzt so zwischen 30 und 40 ist, zurufen können, im Sinne auch von neugierig bleiben in diesen Zeiten, die, wie ich wahrnehme, und bin ich ja nun auch schon bald 60, ich bin ja sehr entspannt. Für mich ist Veränderung ja irgendwie der Normalfall auch, aber für jemanden, der jetzt vielleicht merkt, alles beschleunigt sich, digitaler Burnout, was auch immer, was würden Sie dem zurufen?
Ja, auch mal hier und da den Fuß vom Gas zu nehmen. Mhm. Und im Moment haben Sie ja gerade gesagt, diesen Digitalisierungshype, den haben wir im Moment. Aber jetzt müssen wir ja wirklich sagen, die Welt verändert sich nicht über Nacht. Mhm. Wenn man sich nicht drum kümmert, dann bin ich dabei, dann geht so viel an einem vorbei, dass es sich dann gefühlt über Nacht verändert. Mhm. Aber das stimmt nicht, sondern es geht schon relativ langsam. Also ich habe so eine Revolution haben wir ja alle noch nicht erlebt, aber wir erleben schon permanent Evolutionen. Mhm. Und da muss man sich auch mit anfreunden. Und wenn man da wirklich permanent neugierig über den Zaun guckt, auch in völlig andere Branchen, das ist, halte ich also für unbedingt wichtig, dass man offen ist und nicht nur so sagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir können nur Autohandel, heißt aber nicht, dass wir rechts und links gucken müssen und sagen, was macht eigentlich der Lebensmittelhandel? Mhm. Fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ich war in dem ersten neuen Rewe-Markt vor 3 Jahren, in Köln war der, oder in Mönchengladbach. Und weil der war der erste Markt, bei dem nichts mehr auf der Erde stand. Mhm. Man musste sich nicht bücken bis zum geht nicht mehr und man musste sich nicht recken oder Kleine kamen gar nicht ran. Und die Gänge waren so breit, dass man keinen mehr mit dem Auto in die Hacken fährt damit. Und das fand ich bahnbrechend, habe ich gesagt. Und dann habe ich damals mit dem Marktleiter gesprochen. Wir haben hier an der gleichen Stelle einen alten Rewe-Markt gehabt, jetzt haben wir 9. Mhm. Und jetzt haben wir 30% mehr Umsatz, obwohl hier kein Einwohner dazugekommen ist. Nur ist es einfach netter und schöner und wir haben 30-40% mehr Grundflächen.
Mhm. Würde also heißen, für eine Führungskraft, wie hieß das bei Steve Jobs, stay young, stay foolish, rauszugehen.
Ja, auch tatsächlich. Ja, muss man wirklich. Und auch eben andere sprechen lassen. Mhm. Es ist auch einfach mal ganz schön zuzuhören und zu sagen, wenn der was zu erzählen hat, kann ich ja hinterher werten, ob das was für mich gebracht hat oder nicht, aber erzähl mal weiter.
Ja, kann man ja kreativ schnauben. Ja, passt schon. So, morgen geht's nach Korea.
Morgen geht's nach Korea, minus 25 Grad, habe mir eben noch ganz dicke Socken gekauft.
Besser ist das, so eine Pudelmütze oder was immer nötig ist. Insofern doppelt Dank, dass wir das heute halten konnten, unseren Interviewtermin und auch ganz schön, irgendwie nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, nachdem wir, ich glaube vor 9 Jahren oder so, unser Interview hatten zu Selbstführung, ich habe nicht ganz genau gefühlt, müsste das stimmen. Und da auch zu gucken, wie einfach die Entwicklung sich auch verstetigt hat, das finde ich immer ganz spannend, also auch mal wieder zurückzukommen. Insofern, Burkhard Böller, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Soweit mein Gespräch mit dem Unternehmer Burkhard Böller. Nutzen Sie die Ideen und Erkenntnisse auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!